Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Körper und Geist, das ist Thema einer Kontextreihe zum Schluss des Jahres. Wie Hand und Hirn zusammenspielen, ist die Frage heute. Es geht um das Zehnfingersystem. Cornelia Gassis hat Marco Wehr bei der Arbeit zugehört. Er ist Autor, Philosoph, Physiker, Tänzer und Musiker.
Ja, das ist jetzt ein Musikinstrument, das Schellentamburin, das heißt auf Brasilianisch Pandeiro. Und das ist das Königsinstrument der Perkussion. Ich vermute, es gibt kein Instrument, was so schwierig zu spielen ist wie dieses, weil man extrem unabhängig sein muss. Man macht mit der rechten Hand was vollkommen anderes als mit der linken. Und wenn Sie genau zugehört haben, dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass ich drei Rhythmen gleichzeitig gespielt habe. Also ich kann es Ihnen nacheinander nochmal vorspielen.
Gerne.
Sie hätten einfach den Grundrhythmus. Das würde dann so klingen. Dann nehme ich den Finger mit dazu. Und dann fange ich an, die linke Hand zu bewegen.
Marco Wehr. Er ist Musiker, wie wir hören, er ist Tänzer und Tanzlehrer, Philosoph und Physiker, wie wir noch hören werden. Und er hat zusammen mit Martin Weinmann ein umfangreiches Buch zur Hand herausgegeben. Es heißt »Die Hand, Werkzeug des Geistes« und ist im Spektrum Akademischen Verlag herausgekommen. Marco Wehr, ich bin zu Ihnen nach Tübingen gereist. Wir sind in der Tanzschule. Ich habe Ihnen eben die Hand zur Begrüßung gegeben, Sie mir auch. Wenn wir jetzt über die Hand sprechen, ist schon diese absolut alltägliche Geste der Höflichkeit nicht ohne Hintersinn hinzunehmen.
Ja, das Handgeben, das hat erstmal zwei Funktionen. Auf der einen Seite natürlich einen Kontakt herzustellen. Man könnte aber auch sagen, die beiden Hände, die da gebunden sind, sind zwei Hände, die nicht mehr schlagen können. Also von daher ist es auch ein Sicherheitsaspekt, der dann eine Rolle spielt.
Eben, wir sind dabei, eine Hommage an die Hand zu entwickeln. Und Sie zeigen jetzt gleich zu Beginn, dass die Hand ja vieles kann. Sie kann erschaffen, sie kann zerstören, sie kann streicheln, sie kann schlagen, sie kann töten und Leben retten. Also per se ist die Hand noch nicht gut.
Per se ist die Hand noch nicht gut, das ist richtig. Die Hand ist natürlich ein ganz exponierter Teil unseres Körpers. Wie wichtig Hände sind, begreift man meistens erst in dem Moment, wo man keine mehr hat. Also Leute, die in ihrem Handgebrauch eingeschränkt sind, die wissen ganz schnell einzuschätzen, von welch eminenter Wichtigkeit der normale Handgebrauch ist. Die Hand ist deshalb so besonders, weil wir mit der Hand nicht nur handeln, sondern auch fühlen. Das heißt, sie ist Handlungsorgan und Wahrnehmungsorgan zugleich. Und wie wichtig die Hand für den Menschen ist, erkennt man einfach auch daran, in welcher Art und Weise sie im Gehirn abgebildet ist. Die Hirnstrukturen, die die Hand steuern oder die Informationen von der Hand aufnehmen, sind mit Abstand die größten im Gehirn auf den sogenannten motorischen und sensorischen Karten.
Kann man denn jetzt sagen, greifen und begreifen haben einen ganz direkten Zusammenhang oder ist die Sache doch ein bisschen tückischer?
Also die Sache ist tückischer. Das erkennt man einfach daran, dass zum Beispiel Kinder, die ohne Hände geboren werden, können durchaus intellektuelle Höchstleistungen erbringen. Aber natürlich ist das, was die Hände uns oder der Handgebrauch uns über die Welt mitteilt, für ein Kind von eminent wichtiger Bedeutung. Also man erfährt etwas über die Textur, wie sich Sachen anfühlen, wie man Sachen behandeln kann. Und das alles ist natürlich Teil eines Bedeutungsraumes, den wir Begriffen zuordnen. Also Beispiel ein Ball. Ein Ball ist ja nicht nur etwas, was rund ist. Ein Ball ist etwas, was man knautschen kann. Ein Ball ist etwas, was man werfen kann. Also von daher gibt uns die Hand die Möglichkeit, viele Dimensionen der Welt zu begreifen.
Ist das so eine hirnfreundliche Abfolge, die Sache erstmal in die Hand zu nehmen?
Ja, ganz sicher. Also wenn man sieht, wie Kinder anfangen, die Welt zu begreifen, dann ist offensichtlich, dass Kinder sind Augen- und Handtiere. Also Kinder versuchen mit den Augen alles zu fixieren, was sie interessiert, und gleichzeitig dann mit den Händen zu begreifen, abzutasten und zu gucken, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Von daher sind die Informationen, die man über die Hände bekommt, eben ein großer Teil unseres Wahrnehmungsraumes und damit auch des Bedeutungsraumes. Und die sind für das Kind sehr wichtig, aber wie man an handlosen Kindern sieht, nicht unverzichtbar.
Dann wäre ja so gesehen die erste Hand der Mund beim Kind.
Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass der Mund, ähnlich wie die Hand, im Gehirn sehr extrem ausgeprägt ist. Und die Lippen sind ja auch wie die Fingerspitzen sehr, sehr sensibel. Und tatsächlich erkunden wir die Welt mit Hand, Mund und Augen in erster Linie. Später kommen andere Sinnesqualitäten mit dazu.
Marco, wer in diesem Zusammenhang ist ja das Daumenlutschen vielleicht ganz besonders interessant, weil da kommt Mund und Daumen zusammen, eine Geste des Trostes, eine Geste der Selbstvergewisserung, eine Geste, die zumindest, wenn man dem Struwwelpeter glaubt und der schwarzen Pädagogik, ein verbotenes Objekt, ein verbotenes Körperteil.
Ja, das weiß ich nicht. Man kann ja ein kleines Kind auch nicht fragen, warum es am Daumen lutscht. Darüber können wir jetzt eine Hypothese aufstellen. Vielleicht will das kleine Kind in dem Moment einfach seine Ruhe haben und schließt sich kurz. In dem Augenblick, wo es ja den Daumen in den Mund steckt, erkundet es mit dem Mund nicht mehr die umgebende Welt und die Hand kommt auch zur Ruhe. Vielleicht schließt das Kind einfach einen Kreis, um für sich zu sein.
Was glauben Sie, ging in Isaac Newton vor, als er sagte, wir bleiben nämlich jetzt noch ein bisschen beim Daumen, mangels anderer Beweise würde mich der Daumen vom Dasein Gottes überzeugen?
Ja, tatsächlich ist die Art und Weise, wie der Daumen funktioniert, ein mechanisches Wunderwerk. Also wenn man mit einem Handchirurgen spricht über die Gelenke und die Sehnenstrukturen, die Muskelsteuerung, die da zum Einsatz kommen, dann kommt der Chirurg ins Schwärmen. Der Daumen ist ein ausgesprochen komplexer Körperteil. Und die Art und Weise, wie wir Menschen den Daumen verwenden, unterscheidet uns auch tatsächlich vom Affen. Also Menschenaffen wie Schimpansen und Gorillas, Orang-Utans haben auch Daumen und die sehen im ersten Moment auch so aus wie menschliche Daumen. Aber der menschliche Daumen ist in seiner Verwendungsart doch wesentlich komplizierter und zu komplexeren Leistungen fähig als der Menschenaffen.
Das ist Kontext, es geht um die Hand. Dass unser Zehn-Fingersystem ein Wunderwerk ist, zeigt sich auch in sprachlicher Vielfalt. Man kann von der Hand in den Mund leben oder etwas über den Daumen peilen. Man kann etwas im Griff haben und jemanden besonders auf die Finger schauen. Man hat Fingerspitzengefühl oder macht die Faust im Sack. Wer nie einen Finger krümmt, der hat auch nirgendwo seine Finger im Spiel. Allerdings macht er sich die Finger auch nicht schmutzig. Hat das Hand und Fuß? Keine Ahnung. Aber es liegt auf der Hand, dass Handgelenk mal Pi so nicht gehandelt werden kann, sprich nicht an die Hand genommen werden kann. Und so weiter und so weiter. Wir sprechen von der Hand, die ausrutscht, wenn es um Gewalt an anderen geht, und vom Hand an sich legen, wenn die Gewalt gegen einen selbst gerichtet ist. Wir sprechen von Manipulation und Fingerzeig, von Handfestigkeit und Vorhandensein, von Handhabung und Handgreiflichkeit, von Handlung und Fingerfertigkeit. Gut, wir haben jetzt vom Daumen, dem menschlichsten Finger, geredet. Dass die Hand so wesentlich ist und sich so ausdifferenziert hat in unzählige Sehnen, Muskeln und 29 Knochenteile, das hat ja auch mit dem aufrechten Gang zu tun. Also quasi die Vorderbeine sind weg, wir haben Arme und Hände. Sprechen wir ein bisschen von der Evolution.
Ja, wenn man das schon so genau wüsste, man kann darüber begründet spekulieren. Also viele Leute sagen, ja, es war eigentlich gar nicht so die Hand, die so wichtig war. Viel wichtiger war ja eigentlich der Fuß. weil durch den Fuß und einen kräftigen Muskel im Hintern wurde es uns plötzlich möglich, aufrecht zu stehen. Und mit dem aufrechten Stehen konnten wir die Hände bewegen, und zwar in unserem Gesichtsfeld. Und weil wir die Hände in unserem Gesichtsfeld bewegen konnten, kam es zu einer Koevolution von Handgebrauch und dem visuellen System. Das ist eine Theorie. Bewiesen ist die nicht, die kann man auch nicht beweisen, die kann man plausibel finden oder nicht. Ganz sicher ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Hände zum Hantieren verwenden kann. Und dazu muss man in vielen Fällen aufrecht stehen. Von daher haben Sie recht, dass die beiden Sachen kausal miteinander verbunden sind.
Und weil die Hände ja nicht mehr einfach nur diesen schweren Körper mitstützen, helfen müssen, sondern sich frei bewegen können vor dem Gesicht oder anderswo, kommen ja auch die ganz feinen Dinge dann in den Bereich des Möglichen, beispielsweise der Zusammenhang von auf etwas deuten und bedeuten oder der Zusammenhang von zeigen und Zeichen. Sie haben ganz spezifisch sich mit dem Zeigen und dem Zeichen im Zusammenhang mit Zahlen auseinandergesetzt. Sagen Sie uns, wie das alles zusammenhängt.
Dieses Wortspiel von deuten und bedeuten, das finde ich ziemlich interessant. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir einem Kind etwas erklären, dass wir auf die Sachen zeigen, das Kind guckt auf die Sache und dadurch, dass es guckt, uns zuhört, vielleicht die Sachen auch selbst anfasst, bekommen Sachen Bedeutung. Also das Deuten und Bedeuten auf einer elementaren Ebene zusammenhängen, finde ich ziemlich einsichtig. Auf einer abstrakteren Ebene dann natürlich nicht mehr, weil wir wieder in der Lage sind, mit bekannten Worten andere Worte zu definieren. Aber auf einer elementaren Ebene, glaube ich, ist diese Beziehung richtig.
Also die Beziehung ist beispielsweise schwierig, wenn etwas nicht mehr sichtbar ist, wie man kann nicht auf eine Seele deuten. Aber die Seele hat Bedeutung.
Ja, richtig. Also wir sind natürlich dann bei der Bedeutung von Worten, bewegen wir uns auf ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und es gibt dann Worte, die lassen sich nur durch andere Worte beschreiben, so etwas wie Seele. Aber ich denke, es gibt eine ganze Anzahl von Elementarbegriffen und da kommt man mit diesem Deutungsbegriff relativ weit.
Wie ist es denn mit dem Zeigen und dem Zeichen? In Ihrem Kapitel in die Hand, Werkzeug des Geistes, in Ihrem Kapitel ein Daumen Fische, setzen Sie das Zeigen und das Zeichen noch in Beziehung zu den Zahlen, zu der Entstehung der Zahlen. Wie kommt das?
Also ich vermute, dass das Zählen tatsächlich mit den sogenannten Körperzahlen angefangen hat. Also um bestimmte Mengen ihrer Anzahl nach zu charakterisieren, hat man eben auf Körperteile gezeigt. Und nehmen wir mal an, wir würden jetzt die Zahlen vom kleinen Finger beginnend zum Daumen durchzählen, dann wäre der kleine Finger wäre die 1 und der Daumen wäre die 5. Und wenn wir jetzt noch keine abstrakten Zahlworte hätten, dann würde ein Daumen Fische bedeuten, dass ich 5 Fische möchte. Und dann würde ich im Grunde genommen auf den Daumen zeigen. Und mein Gegenüber wäre mit diesem Zuordnungsprozess vertraut und wüsste dann, dass er mir sozusagen eine adäquate Menge an Fischen geben müsste.
Nun haben wir aber längst die Zahlen und trotzdem spielen die Finger und die Zahlen immer noch eine große Rolle. Beispielsweise, wenn es um die Anfänge in der Arithmetik geht. Jedes Kind rechnet erstmal mit den Fingern.
Ja, richtig. Das spricht für meine Theorie, dass der eigentlich völlig abstrakte Zahlbegriff einen konkreten Ursprung hat, nämlich die Hände und in einigen Kulturen eben auch sogar noch die Füße. Also wenn wir uns die babylonische Kultur angucken oder im Französischen übrigens ist es auch noch, dass das Wort für 20 ja im Zahlsystem oft vorkommt. Warum 20? Ja, 20 sind zwei Hände und zwei Füße und das ist eine Zahlenbasis, die in vielen Zahlensystemen vorkommt und es ist bestimmt kein Zufall, dass es die 20 ist und nicht die 17 oder die 21.
Finden Sie es schlimm, wenn dann verboten wird, mit den Fingern zu rechnen?
Ja, das halte ich für ganz schlimm. Also ich denke, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man zuerst mal diesen Hilfsabakus verwendet und wenn man seinen Kindern zuguckt, dann sieht man, dass es sehr verbreitet ist und dieses abstrakte Denken, die Zahlen dann von den Fingern zu lösen, das kommt auch ganz von alleine.
Überhaupt, jetzt haben wir es in Bezug auf das Rechnen mit den Fingern gesehen, aber überhaupt in der ganzen Kultur ist ja festzustellen, wenn mal die Hand überwunden wird, wenn auch der ganze Körper überwunden wird und die reine Abstraktion und die reine Theorie eigentlich da ist, dann ist man quasi von höheren Weihen. Wie kommt diese Hierarchie zwischen Geist und Körper überhaupt zustande? Die ist ja nicht neu.
Ja, das ist eine Sichtweise, die in unserer Philosophie eine sehr lange Tradition hat. Das fängt bei Plato an, der hat den Körper als das Grab der Seele bezeichnet, und Aristoteles, der allerdings die Handlung mehr mochte als Plato, der hat vom denkend sich denkend reflektierenden Denken geredet. Also das Denken hat bei uns einen sehr großen Stellenwert, und der Körper wird in der Philosophie leider als etwas aufgefasst, was uns beim Denken hindert. Und da bin ich vollständig anderer Ansicht. Ich bin der Meinung, dass auch die spezifisch geistigen Leistungen des Menschen durch unseren Körper überhaupt erst möglich werden. Von daher sehe ich mich überhaupt nicht in der westlichen philosophischen Tradition, sondern bin da eher bei den Asiaten, die da einen anderen Zugang haben als wir in Europa.
Sie sind ja nicht nur Philosoph, nicht nur Autor, nicht nur Physiker, sondern eben auch Tänzer und haben von daher sicher einen ganz bestimmten Zugang zu dieser Kritik, die Sie jetzt eben geäußert haben.
Ja, ich weiß, wie wichtig der Körper ist für das geistige Funktionieren. Man muss aber kein Tänzer sein, um diesen Zusammenhang einzusehen. Also wenn wir uns überlegen, weshalb oder wie Menschen eigentlich von anderen Menschen lernen und was das Besondere ist, was uns von den Tieren unterscheidet, dann kommt man eigentlich ganz schnell auf zwei besondere Fähigkeiten. Die eine Fähigkeit ist natürlich das, was wir gerade tun. Wir kommunizieren sprachlich miteinander. Die andere Fähigkeit ist aber, dass wir lernen können, dadurch, dass uns jemand etwas vormacht und wir machen es nach. Und das sind ganz besondere motorische Fertigkeiten, die da eine Rolle spielen. Und diese beiden Informationskanäle, über die ich gerade geredet habe, die machen es einem Kind ja überhaupt erst möglich, vom Weltwissen der Erwachsenen profitieren zu können. Also wie können wir von jemand lernen? Wir können von jemand lernen dadurch, dass wir ihm zuhören oder dass wir ihm zusehen. Und was bedeutet das Zusehen? Das Zusehen bedeutet, dass wir zum Beispiel eine motorische Aktion sehen, einen Handgebrauch, und dann in unserem Kopf findet eine ganz faszinierende Umwandlung statt von einem gesehenen Bild in eine selbst durchgeführte Handlung. Und diese Transformation vom Sehen zum Handeln ist etwas, was für den Menschen ganz, ganz eminent wichtig ist und was den Menschen auch von den Tieren unterscheidet. Denn Affen zum Beispiel sind eben gerade keine Meister im Nachäffen. Affen sind ganz schlechte Nachmacher. Aber Menschen sind die besten Nachäffer, weshalb man eigentlich lieber vom Nachmenschen sprechen müsste als vom Nachäffen.
Das Wunderwerk Zehn-Fingersystem. In Kontext sprechen wir heute von der Hand. Die Hand ist auch ein Bildungspolitikum. Deswegen hat die Zeitschrift des Dachverbandes der Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer, die Zeitschrift Bildung Schweiz, in ihrer dritten Nummer in diesem Jahr die Hand zum zentralen Thema gemacht. Unter dem Titel »Mehr als Sägen und Schleifen« wird da das Fach Werken reflektiert und als Problemlösen durch Handeln apostrophiert. Die gestalterischen Fächer vermitteln Aesthetic Literacy, ästhetische Literalität. Diese Begriffe zeigen, die Fächer sind im Wandel. Der Wert der handwerklich-gestalterisch-künstlerischen Fächer ist einerseits unumstritten, andererseits fristen sie im Schulalltag an den meisten Orten ein Schattendasein. Das ist widersprüchlich. Während Kunst- und Designermessen, zeitgenössische Architektur- und Mode-Events boomen, nimmt der Stellenwert dieser Fächer in den Volksschulen weiterhin ab. Ein interessantes Beispiel für die Wackelexistenz dieser Fächer liefert der Kanton Zürich. Da hat man die Handarbeitsstunden erst reduziert und dann hat man im Handumdrehen die Reduktion wieder rückgängig gemacht und die Pensen wieder aufgestockt. Das zeigt, wie unsicher man ist. Sind diese Fächer lebensnotwendig oder einfach nice to have und angesichts des PISA-Druckes einfach nur ein kleiner Ausgleich zur sonstigen Kopflastigkeit? Marco Wehr, Tänzer, Musiker, Physiker, Philosoph und Mitherausgeber des Buches »Die Hand – Werkzeug des Geistes«, sieht in den Minimierungstendenzen von handbetonten Fächern in der Schule eine bedenkliche Entwicklung.
Ja, das ist einfach die Beschneidung des kindlichen Erfahrungsraumes. Also wenn man sich überlegt, dass wir als Menschen mit unseren, sagen wir mal, 5 Sinnen in Kontakt mit der Welt treten und ein Sinn, jetzt so der ganze haptische und sensomotorische Bereich, nicht mehr richtig ausgeprägt ist, dann ist ganz klar, dass unser Erfahrungsraum um ganz, ganz wichtige Dimensionen beschnitten wird. Und das halte ich für sehr problematisch.
Haben Sie eine Erinnerung an sich, an eine ganz wesentliche Handerfahrung?
Ja, ich meine, meine Handerfahrung habe ich in Bäumen gemacht. Ich bin 3 Jahre lang sozusagen in allen Bäumen, die im Wald rumstanden, rumgeklettert und man lernt mit jedem Handgriff etwas über das, womit man sich auseinandersetzt. Und das ist eine ganz andere Erfahrung, als einen Mauscursor vor einem Computer über den Bildschirm flitzen zu lassen.
Das würde jetzt jemand ganz vielleicht distant als Feinmotorik und Grobmotorik unterscheiden.
Ja, was wäre für Sie die Feinmotorik? Die auf dem Computer? Da muss ich Sie enttäuschen. Ich glaube, dass die motorischen Leistungen, die von den Bäumekletterer erbracht werden, weitaus komplexer sind als der Mausgebrauch vor dem Computerbildschirm.
Sehen Sie denn jetzt als Tanzlehrer die Folgen des übermäßigen Mausgebrauchs?
Ja, also das ist bei uns ganz eklatant. Wir sehen ganz, ganz deutlich, mit welchen motorischen Mängeln die Kinder zu uns in die Schule kommen, also in die Tanzschule kommen. Das ist mittlerweile so extrem, dass wir Kinder haben, die mit 3 Jahren nicht flüssig rückwärts laufen können, die können keine Stufe runterspringen, die können keinen Ball vernünftig werfen, die treffen kein Ziel und wir müssen ihnen eigentlich die ganzen motorischen Grundfertigkeiten, die man zu Hause lernen sollte, müssen wir ihnen mühsam beibringen, wobei man manchmal den Eindruck hat, dass es mit 3 Jahren da schon fast ein bisschen zu spät ist. Also da müssen wir die Eltern mehr in die Pflicht nehmen, dass die Kinder wieder in der Lage sind, diese ganz einfachen motorischen Grundfertigkeiten auszuüben.
Welche Konsequenzen hat das?
Ja, also für die Kinder erstmal ganz eklatant ist, dass sie im Grunde genommen für die Bewegung im Raum außerhalb des vertrauten Heimes nicht richtig vorbereitet sind. Also man weiß von bewegten Schulen, wo die Kinder sich viel bewegen und eigentlich auch Risiken eingehen, die eben in den Bäumen rumklettern oder in Gerüsten, dass die sich wesentlich weniger verletzen als Kinder, die wohlbehütet aufwachsen und diese Erfahrungen nicht machen.
Marco Wehr, es gibt auch Einwände gegen diese Körpereuphorie, gegen diese Handfreundlichkeit, die wir jetzt gerade in diesem Gespräch pflegen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen die Rückwärtsgewandtheit, das ist wieder ein bisschen rechtslastige Politik, Retrowerte, die jetzt mit diesem Loblied auf die Hand in die Welt gesetzt werden. Was sagen Sie so oder einem, der so argumentiert?
Ja, da muss ich wirklich schmunzeln. Also ich sehe keine Beziehung zwischen einer politischen Position und dem Genuss, den größten Teil seines Gehirnes zu verwenden. Also was soll daran falsch sein, die Hand, die ein eklatant wichtiger Teil des menschlichen Körpers ist, geschult zu verwenden und damit sein Gehirn zu stimulieren. Also den Zusammenhang, den müssten mir die Kritiker erklären. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Es ist unverkennbar, Sie sind sehr fasziniert von diesem anatomischen Wunderwerk, wie es in Ihrem Buch heißt, die Hand, Werkzeug des Geistes. Ich dekliniere mal alle Ihre Arbeitsbereiche durch und ich möchte gern von Ihnen so den Zusammenhang zur Hand. Der Philosoph. Und die Faszination für die Hand.
Eine der Motivationen, dieses Buch in Angriff zu nehmen, war, dass mir irgendwann klar geworden ist, dass die etymologische Wurzel aller philosophischen Begriffe, die im 20. Jahrhundert eine sehr, sehr wesentliche Rolle gespielt haben, im Handgebrauch liegen. Also wir haben schon darüber gesprochen, über Zeichen, dann aber auch die Handlung, die Bedeutung, überall hat man einen Bezug zur Hand und das fand ich ausgesprochen faszinierend und diesen Beziehungen gehe ich immer noch nach.
Der Physiker und die Hand.
Ja, physikalisch ist die Hand natürlich ein absolutes Wunderwerk und wie wunderbar diese Konstruktion ist, erkennt man einfach daran, dass es uns bis heute nicht gelungen ist, eine vernünftig funktionierende Hand zu konstruieren. Also in der Robotik geifert man geradezu danach, endlich eine Roboterhand herzustellen, die der menschlichen ebenbürtig ist, aber das ist bisher nicht erfolgreich gewesen. Es gibt keine Hand, die vernünftig Klavier spielen kann, die einen Ball genauso werfen kann wie ein Mensch. Von daher wissen Robotiker ganz genau, was die Hand für ein physikalisches und steuerungstechnisches Wunderwerk ist.
Und der Tänzer und die Hand.
Ja, wir haben schon über die Gestik gesprochen. Die Hand ist nicht nur ein sensorisches Organ des Körpers, sondern mit die Hand ist auch etwas, was Signale sendet, kommunikative Signale sendet. Und als Tänzer weiß man, dass die Qualität eines Tänzers von innen nach außen wächst. Also zuerst ist man sozusagen mit dem Körperzentrum beschäftigt und je ausgereifter ein Tänzer wird, desto mehr ist er in der Lage, seinen Kopf und seine Hände auch noch im Einklang mit dem Körper zu verwenden. Und von daher ist die Hand für den Tänzer auch von wichtiger Bedeutung.
Aber die Füße sind doch noch wichtiger.
Die Füße sind genauso wichtig.
Eine kleine Anmerkung zur Geschichte dieses Buches, also der Autor und die Hand.
Ja, also für mich ist die Motivation, dieses Buch zu schreiben, gewesen, eine ganz, ganz deutliche Beziehung herzustellen zwischen Geist und Körper. Das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben mit den alten Griechen. Der Mensch ist eben nicht nur Geist, sondern er ist Geist deshalb, weil er seinen Körper so verwendet, wie er ihn verwendet. Und da schien mir das schönste Beispiel, um das zu zeigen, die menschliche Hand zu sein. Ja, also die Wochenzeitung Die Zeit hat mich selbst mal als Kopf mit Körper bezeichnet, weil ich eben diese beiden Arbeitsschwerpunkte habe, eben als Tänzer zu arbeiten und gleichzeitig eben auch noch als Philosoph und Autor. Also oft wurde mir vorgeworfen, da ich eben diese beiden unterschiedlichen Sachen nebeneinander mache, dass das eine immer auf Kosten des anderen geht. Also man hat gesagt, das kann kein rechter Physiker sein, weil er ja auch noch tanzt, und die Tänzer haben gesagt, das kann kein rechter Tänzer sein, weil er sich ja auch noch mit theoretischer Physik auseinandersetzt. Ich habe immer nur geantwortet, warum soll es für mein Denken schlecht sein, wenn mein Kopf besser durchblutet ist als meine Verdauungsorgane?
Wie lange haben Sie geübt?
Naja, 10 Jahre muss man das schon üben. Das war jetzt ein Rhythmus, der heißt Maracatu, ist ein brasilianischer Rhythmus, einer der ältesten brasilianischen Rhythmen, die es gibt.
Das Wunderwerk Zehnfingersystem. Cornelia Gassis war im Gespräch mit dem Autor, Physiker, Philosophen, Tänzer und Musiker Marco Wehr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.